Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ein Bild aus einem Film. Man kann es, glaube ich, sehr schlecht sehen, aber vielleicht gibt es jemanden unter uns, der diesen Film gesehen hat. Wenn nicht hier mit der fotorealistischen Bildern, vielleicht als Zeichentrickfilm. Also auf dem Bild ist ein Löwe zu sehen, der in die aufgehende Sonne blickt. Bitte? Nein? König der Löwen, genau. Diesen Film gibt es auch mit fotorealistischen Bildern und als 3D fand ich ihn sehr beeindruckend. Warum komme ich mit diesem Bild? Der Samuel hat gerade den Titel schon genannt. Erinnere dich, wer du bist. Dieser Löwe ist ein Sohn eines Königs und muss fliehen, weil sein Verhalten dazu geführt hat, dass sein Vater gestorben ist. Zumindest hat sein Onkel ihm das so eingeredet, weil er selber König werden wollte. Und dann ist dieser Löwe geflohen und in eine Gegend gekommen, die sehr annehmlich war. Da war alles so locker vom Hocker. In dem Film kommt der Satz öfters zum Tragen, Hakuna Matata. Es gibt keine Probleme, keine Schwierigkeiten oder alles in bester Ordnung. Und so lebt er sein Leben mit zwei tollen Freunden, einem Erdmännchen und einem Warzenschwein und genießt das Leben in vollen Zügen. Und dort in seinem Königreich geht alles kaputt. Der Onkel sorgt dafür, dass alles zugrunde geht. Aber ihn kümmert es nicht, weil er kriegt ja nichts davon mit. Und doch plötzlich eines Tages taucht eine alte Freundin auf und ein alter Bekannter, ein Affe. Und die reden ihm ins Gewissen. Der Affe sagt zu ihm, oder er fragt den Affen, ja, wer bist denn du? Und der Affe dreht das um. Nicht die Frage ist, wer bin ich, sondern wer bist du? Und dann kommt dieser Ausdruck und hier blickt er dann in diese Sonne und da kommt so eine Stimme aus den Wolken. Erinnere dich, wer du bist. Und ich fand das sehr bezeichnend, weil das sind so Momente in unserem Leben, wo es vielleicht mal Sinn macht, uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Wir haben vielleicht die Angewohnheit, schnell auf andere zu schauen und uns zu vergleichen. Natürlich können wir uns dabei auch was Gutes abschauen und uns dadurch fördern und herausfordern lassen. Kinder machen das sehr gerne. Sie gucken, was der andere, vielleicht ein bisschen größere, kann und dann machen sie es ihm nach. Und versuchen es noch besser zu machen. Und so entwickeln sie sich immer weiter. Das ist eine gute Seite, dieses auf andere schauen. Aber leider führt dieses auf andere schauen oftmals dazu, dass man uns eher, ja, versuchen, die anderen zu bewerten. Das, was sie tun, wie sie aussehen. Es gibt ja mittlerweile im Internet Plattformen, wo man dann dazu seine Kommentare abgeben kann. Man nennt sie Instagram oder Facebook und so weiter. Und es lenkt uns eigentlich von uns selbst ab. Petrus war auch so ein Fall. Ganz zum Ende seiner Zeit mit Jesus, da hatte Jesus zu ihm gesprochen, was er doch zu tun hat, was er machen soll. In Johannes 21 lesen wir davon. Und Petrus guckt auf Johannes. Ja, aber was ist denn mit dem? Und Jesus sagt zu ihm, was geht es dich an? Und deswegen ist es vielleicht mal gut und wichtig, einmal innezuhalten und auf mich selbst zu schauen. Mich daran zu erinnern, wer bin ich? Und dazu möchte ich aus 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 17 lesen. Nun habe ich es ein bisschen anders aufgeteilt. Ich fange quasi hinten an und lese die Verse 12 bis 17 zuerst. Ich will euch immer wieder daran erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. Ja, ich glaube, dass es meine Pflicht ist, euch daran zu erinnern, solange ich lebe. Doch Jesus Christus, der Herr, hat mir gezeigt, dass meine Tage hier auf der Erde gezählt sind und dass ich bald sterben werde. Deshalb bemühe ich mich, euch dies alles noch einmal klar vor Augen zu führen, damit ihr euch noch daran erinnert, wenn ich schon längst nicht mehr bei euch bin. Denn wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als Gottes herrliche, hoheitsvolle Stimme rief: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Petrus erinnert hier. Er erinnert daran, was damals passiert ist. Und er möchte denjenigen, den er schreibt, damit sagen: Denkt daran. Und um uns mal so einen kleinen Einblick zu verschaffen, um wen es da geht, der das schreibt, möchte ich aber nur mal kurz aufzählen, welche Erfahrungen Petrus so persönlich mit Jesus gemacht hat in der Zeit, wo er mit ihm unterwegs war. Und ich finde es sehr faszinierend, dass so einer am Ende seiner Tage so etwas schreiben kann. Es ist einfach beeindruckend. Petrus hat seine erste Begegnung mit Jesus, als sein Bruder ihn quasi zu ihm bringt. Dann erlebt er, wie seine Schwiegermutter von Jesus geheilt wird. Er begegnet ihm auf dem Wasser und will zu Jesus gehen auf dem Wasser und steigt aus dem Schiff aus. Man beachte, ohne jegliche Sicherung steigt er aus dem Schiff, um auf Jesus zuzugehen. Und erst dann fällt ihm auf, was macht er hier einfach für Blödsinn? Auf dem Wasser laufen, wer kann das schon? Und er hat in dem Moment nicht verstanden, dass er gerade einige Schritte auf dem Wasser gegangen ist. Und jetzt, in dem Moment, wo er plötzlich die Gefahren und die Not sieht, fängt er an zu sinken. Und Jesus ergreift ihn. Ich glaube nicht, also ich wäre nicht freiwillig aus dem Boot gestiegen, ohne zumindest irgendwie ein Rettungsseil an der Hand zu haben oder eine Rettungsweste. Er erkennt, dass Jesus der Christus ist. Er will aber nicht, dass er stirbt, dass er überhaupt davon redet, und wird von Jesus ermahnt: Geh weg von mir, Satan. Auf einem Berg erlebt er die Verklärung Jesu und sieht seine Herrlichkeit und kommt auf eine tolle Idee, Hütten zu bauen. Und wieder muss er sich sagen lassen: Petrus, das war nicht die Idee. Ist sich seiner Loyalität Jesus so sehr gewiss, dass er sagt, mit ihm wird er sterben? Und Jesus sagt zu ihm: Petrus, wenn es soweit ist, dann kneifst du und dann läufst du weg. Nein, ich doch nicht. Er schläft schon ein, als Jesus ihn einfach nur darum bittet, zu beten, weil er in Not ist. Aber dann, als die Angriffe kommen, da steht er mit seinem Schwert und verteidigt ihn. Aber auch das war nicht das, was Jesus wollte. Und dann kommt die Situation, dass er ihn verleugnet. Dass er sagt: Den kenne ich nicht. Bei dem soll ich gewesen sein? Nein, das muss jemand anderes gewesen sein. Und schlussendlich kommt diese Begegnung wieder mit Jesus, wo Jesus ihn beruft, ihn wiederherstellt und ihm sagt, was seine eigentlichen Aufgaben sein sollen. Ein Weg, der vielleicht um die 3 Jahre angegangen ist. Und in dieser Zeit lernt er Jesus kennen, persönlich, Auge in Auge. Und selbst in dieser Zeit, wo er auch immer wieder einen vom Bug geschossen kriegt, weil das, was er sich so gedacht hat, nicht dem entspricht, was Jesus sich gedacht hat, er bleibt bei ihm. Und nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist, geht sein Weg weiter, und zwar im Dienst für Gott und für seinen Herrn. Und nun spricht er diese Worte, dass man sich immer wieder daran erinnern soll. Das gilt auch uns heute. Wir, die wir die Wahrheit kennen oder zumindest sagen, wir kennen die Wahrheit, wir wissen, was Gott von uns möchte, was Gott getan hat, wer Gott wirklich ist. Zu uns sagt er das auch heute: Erinnere dich, wer du bist. Er versucht es nochmal allen klar vor Augen zu führen und sich daran zu erinnern, auch wenn seine Zeit abgelaufen ist. Das sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Und dieses Erinnern, denke ich, meint nicht nur, etwas nicht zu vergessen, was ja schon mal viel wert ist, wenn man was nicht vergisst, sondern dass man das, was gesagt wurde, was man erlebt hat, dass man das beherzigt. Dass man sich darauf besinnt, auf das, was da gewesen ist. Und das heißt für uns, dass es wichtig ist, auf Gottes Worte zu achten, auf das, was er uns hat aufschreiben lassen. Wie leicht, der Samuel hat es gesagt, wie leicht verlieren wir das in unserem Alltag aus dem Auge, weil uns so eingefangen sind von allen Geschehnissen um uns herum, mögen sie gute oder schlechte sein, sie lenken uns von dem Eigentlichen ab. Es passiert dann ganz leicht, dass das, was wir uns so vorstellen, das überdeckt, was Gott sich vorstellt. Und wir denken, wir handeln im Auftrag Gottes, weil wir denken, dass das schon das Richtige sein wird. Weil wir nicht mehr abgestimmt sind, abgeglichen sind auf das, was er uns hat ausrichten lassen. Den Israeliten ging es damals schon so, als sie durch den Jordan gezogen sind. In Josua 4 kann man das nachlesen. Da ging es darum, dass sie Steine sammeln sollten. Ein schönes Hobby, Steine zu sammeln. Die sollten das aber aus einem ganz bestimmten Grund machen. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später, wenn eure Kinder einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann könnt ihr ihnen antworten, sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Und so soll es für uns das Wort Gottes sein. Gedenksteine. Eine Begebenheit nach der anderen. Ein Stein, ein Gedenkstein daran, was Jesus für uns getan hat. Und was Gott mit uns Menschen eigentlich vorhat und warum er uns geschaffen hat. Nur so können wir uns immer wieder abgleichen und uns nicht überrollen lassen von den Gedanken dieser Welt, die alles andere als das sind, was Gott sich vorstellt. Auf Gottes Worte achten, sich an Jesus erinnern. Wozu ist das wichtig? Verse 7 bis 11. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließt die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern und von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Wozu sollen wir uns erinnern? Damit wir in die Gegenwart Gottes treten können. Dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Die Bibel als Buch im Bücherschrank mag manchmal schön aussehen mit Goldschnitt und wie es sonstige Variationen es noch gibt. Aber die Bibel lesen erinnert mich immer wieder daran, wer ich bin und wem ich vertrauen darf. Eins darf man dabei nicht vergessen. Jesus drängt sich eben nicht auf. Wenn wir jetzt in unsere Zeit so reinschauen, dann möchte man meinen, eigentlich müsste die Welt doch durch die Not, die auf ihr liegt, aufschreien und nach Gott suchen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck nicht gewonnen. Sondern wenn ich was in den Nachrichten lese, dann geht es darum, irgendwie das auszublenden und Urlaub zu machen, zu vergessen und zu feiern. Jesus drängt sich nicht auf. In Markus 6 sagt er zu seinen Jüngern, wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Das ist eine Not, die auch mit uns mitgeht. Wenn wir das sehen, dass unsere Umwelt von Gott trotz dieser großen Not um uns herum nicht innehalten will. Aber wenn wir auf uns selbst schauen, halten wir inne? Auch wieder die Israeliten, Psalm 106. Da glaubten sie an sein Wort und lobten ihn mit Liedern. Vers 13. Doch wie rasch vergaßen sie wieder, was er getan hatte und warteten nicht auf seinen Rat. In der Wüste entflammten ihre Begierden und sie stellten Gottes Geduld in der Einöde auf die Probe. Die Israeliten sind einfach ein super geniales Bild von uns Menschen, auch heute noch. Wir freuen uns und loben Gott, wenn es funktioniert hat, wenn es geklappt hat, wenn das eingetreten ist, das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann, wenn unsere Wünsche sich nicht mehr so erfüllen und wir einfach nur noch müde und abgekämpft sind, dann hören wir nicht mehr auf Gott. Dann lesen wir nicht mehr sein Wort, um innezuhalten und seine Ratschläge einzuholen. Dann schauen wir auf das, was um uns herum passiert und auf das, was unsere Wünsche vielleicht erfüllt. Jesus erkennen, das ist das, was darauf folgt, wenn ich mich erinnern will an das, wer ich bin und wozu ich berufen wurde. Denn wer ist Jesus? Wie hat sich Jesus anderen Menschen gegenüber verhalten? Er ist vom Himmel herabgekommen, hat alles zurückgelassen, was toll und super war. Und er hat den Menschen gedient. Und er ist für sie, für uns gestorben. Ich bin zu so einem Leben im Dienst für andere aus mir selbst heraus nicht fähig. Das kann ich nicht. Kannst du es? Das geht nur mit Gottes Kraft. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 6. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Wodurch? Allein durch Gottes Gnade und seiner Kraft in mir. Petrus Anliegen war, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, zunehmen, immer mehr Jesus ähnlicher werden. Und das gilt auch heute noch. In Kolosser 3, in Verse 1 bis 17, da erinnert Paulus daran, was Gottes Kinder oder auch Königskinder sind und wie sie sich verhalten sollen. Mal lohnenswert, das nachzulesen. Da heißt es unter anderem, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Oder wie wir es jetzt hier gerade gelesen haben, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen haben, weil wir dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen sind, weil wir seine Gnade, den Tod Jesu, für uns in Anspruch genommen haben. Glaube ich das, was hier steht? Bei dem, was wir alltäglich hören, was wir heute Morgen gehört haben, von schweren Krankheiten, von Tod, von Leid, von vielleicht finanzieller Not, auch jetzt durch diese Corona-Krise? Sind mir die Zusagen Gottes bekannt und decken die sich mit den Dingen, die mir so im Kopf rumschweben? Nur ein ganz paar Auszüge von Zusagen Gottes. Aus Hebräer 10, du bist ein für allemal geheiligt. 1. Petrus 1, du hast ein himmlisches Erbe sicher. Epheser 1, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Römer 6, du bist kein Sklave der Sünde mehr. Römer 8, du hast den Heiligen Geist in dir wohnen. Epheser 6, du hast die Waffenrüstung Gottes erhalten. Und 2. Korinther 1, du findest Trost bei Gott. Diese Liste lässt sich, also zumindest so, wie ich es nachgelesen habe, ich kenne sie ja nun auch nicht alle, ziemlich lang fortsetzen. Es sollen einige zigtausend sein. Zusagen Gottes, die er dir und mir gemacht hat. Aber die kann ich nur kennen, wenn ich sein Wort lese und da nachschaue. Und auch nur dann, wenn ich es weiß, zumindest einmal gelesen habe, nur dann kann ich mich auch erinnern. Und denken wir daran, was wir versprochen haben, als wir uns haben taufen lassen. Und die wiederkehrenden Erinnerungen, die verbunden sind mit dem Abendmahl, den Tod und die Auferstehung Jesu zu feiern. Überall finden wir Möglichkeiten der Erinnerung an das, wer wir waren und wer wir heute sein dürfen. Er hat versprochen, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Im Psalm 127 gibt es eine ziemlich provokante Aussage, fand ich zumindest, als ich so gelesen habe. Wir mühen uns Tag für Tag. Und hier heißt es, es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Man kann das jetzt natürlich missverstehen und sagen, okay, warum soll ich heute aufstehen? Weil heute Abend ist mein Kühlschrank schon voll. Das hat der David wahrscheinlich nicht gemeint, als er das Art Aufschreiben hier aufgeschrieben hat. Aber er zeigt uns die Prioritäten auf. Es nützt mir nichts, einen Alltag so voll zu stopfen in der vermeintlichen Idee, nur so bekomme ich auch was zu essen. Sondern es geht darum, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen und zu verstehen, was er darunter versteht, wie man zu seinem Brot kommt. In Sprüche heißt es zum Beispiel, geh zur Ameise, du Fauler, und schau, wie fleißig sie ist. Also nicht missversteht, wenn hier steht, dass man Gottes den Seinen im Schlaf gibt. Nein, ich verstehe es so, dass Gott es denen gibt, die auf ihm vertrauen, die können ruhig sein. So wie man im Schlaf normalerweise ruhig ist und sich erholen kann, so kann ich in der Gegenwart Gottes meiner Arbeit nachgehen mit der gewissen Menge und der gewissen Notwendigkeit, um dann sicher zu sein, dass Gott mich versorgt. Aber diese Erkenntnis, die muss sich in mir verinnerlichen. Und ich glaube, diese Erkenntnis habe ich noch nicht so ganz erreicht. Aber ich wünsche sie einem jeden von uns, dass er an diesem Punkt kommt, noch zu Lebzeiten, dass Gottes Macht und Kraft weiter reicht als unser Sorgen für heute und für morgen. Psalm 32, Vers 7 und 8. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Auge ruht auf dir. Noch eine Zusage Gottes. Er will dafür sorgen, dass wir dieses Verständnis, diese Erkenntnisse erlangen. Und er will uns den Weg weisen, den wir gehen sollen und dürfen. Drückt sich das schon jetzt und in dieser Zeit, in dieser Situation, in der wir momentan leben, mit den Einschränkungen, die uns an jeder Ecke begegnen, zum Glück, weil sie uns erinnern, dass da was ist, was wir nicht sehen und uns gefährlich sein kann? Drückt sich das in unserem Verhalten aus? Leben wir ein vorbildliches Leben, Vers 5, das zu einer tieferen Erkenntnis Gottes führt? Regen wir uns nicht auf, wie die anderen, über diese Einschränkungen, die uns überall begegnen? Und die Verhaltensmaßnahmen, die man ergreifen soll, können wir uns beherrschen? Können wir das akzeptieren? Befolgen wir Vorgaben oder Empfehlungen zum Schutz der anderen und uns selbst? Lernen wir Geduld in dieser Situation? Für mich zumindest waren das so Punkte, daran zu denken, dass ich in dem Moment, wie ich im Alltag umgehe, auch mit diesen Dingen, ein Vorbild sein darf und kann für die Menschen um mich herum, die da vielleicht anders mit umgehen, die in der großen Sorge um ihre Existenz in die Luft gehen. Verständlich. Aber wenn ich in Gottes Gegenwart trete und seine Erkenntnis mich einnimmt, dann darf ich ein Leben führen, das selbstbeherrscht ist und das dann zur Ehre Gottes dient. Sind wir ein Vorbild als Kind Gottes und geben durch unser Leben Gott die Ehre? Strengen wir uns an. Die Verse 1 und 2. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, so dass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Das sind die Grüße von Paulus. Lerne Jesus besser kennen. Warum? Damit du dich erinnerst, wer du bist. Mit jeder neuen Lebenssituation erleben, wie Gott, wie Jesus wirken und seine Gnade über mich ausgießt und sein Friede mich erfüllt. Erinnern wir uns an die paar Erlebnisse aus Petrus seinem Leben. Der hätte auch in seinem Fischerboot sitzen bleiben können. Mehr oder weniger sicheres Einkommen, immer bei seiner Familie, kein Ärger. Er hat einen Schritt gewagt. Und das tut jeder, der sich in die Gegenwart Gottes bewegt, der das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz für sich in Anspruch nehmen will, der tut einen Schritt, und zwar einen gewaltigen Schritt. Von einer vermeintlichen Sicherheit, von vermeintlichen Ideen, wie menschliches Leben auszusehen hat, hin zu einer für das menschliche Auge unsichtbaren, kann so gehen, kann aber auch so gehen. Das stimmt nicht wirklich. Weil unser Herr Jesus hat nie hinterm Berg gehalten, dass ein Leben in seiner Gegenwart kein Zuckerschlecken ist. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, überleg's dir gut. Hier in dieser Zeit auf der Erde heißt es nicht, dass das alles vortrefflich sein wird. Und das ist das, was uns, glaube ich, so gewaltig schwerfällt. Wir Menschen sind, seitdem man uns aus dem Paradies rausgeschmissen hat, auf der Suche und in dem Bemühen, in den Anstrengungen, uns ein Paradies auf Erden zu schaffen. Und ich glaube, in amerikanischen und europäischen Umständen ist man dem auch ziemlich nahe gekommen, aus menschlicher Sicht. Wir können uns gegen alles und jeden versichern. Wir haben gutes Einkommen, hohe Hygienemaßstäbe. Gehören zu den wenigen Menschen dieser Welt, die ausreichend Wasser haben, jeden Tag, sauberes Wasser. Teilweise sauberer als das Wasser, was wir aus abgefüllten Mineralwasserflaschen, die ich lieber trinke, haben, kommt aus der Leitung und schicken wir durchs Klo. Das ist nicht die Vorstellung Gottes, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Und das sollten und dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir das vielleicht manches Mal lieber möchten. So wie dieser Löwe, der in dieses Land gekommen ist, wo alles irgendwie so locker, flockig und toll war. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und Petrus hat diese Herausforderung angenommen. Und dieses Leben mit Jesus hat zu einer Kettenreaktion geführt. Und zwar wie eine Spirale, die nach oben führt. Er hat Lebensschritte gewagt. Er ist in Jesu Gegenwart getreten, hat auf Jesus vertraut, hat sich von ihm maßregeln lassen, hat sein Wirken gesehen und hat ihn so immer besser kennengelernt. Das hat zu neuen Lebenssituationen geführt, zu neuen Lebensschritten, die er gewagt hat. Weil er hätte auch, als er Jesus verleugnet hat, zurückgegangen und Jesus gestorben ist, damit abschließen können. Ist ihm wieder in sein Fischerboot gestiegen und wäre dort wieder geblieben. Nein, als er Jesus wieder gesehen hat, hat er verstanden, das ist der Messias. Das war nicht irgendwie ein Hirngespinst, was wir da erlebt haben. Nein, er lebt, ich sehe es. Und er ist wieder aus dem Boot gestiegen und er ist Jesus nachgefolgt. Wozu führt das? Eben zu noch mehr Gnade, zu noch mehr Frieden. Zu einer gefestigten Überzeugung in meinem Glauben an Jesus Christus. Bei allen Niederlagen. Bei allen Traurigkeiten. Und dadurch dürfen wir zu einem Vorbild und zu einer Ermutigung für andere werden. Warum tun das die Menschen nicht in dieser Zeit? Gott suchen und ihm zu begegnen. Warum sind wir ständig in der Gefahr, müde zu werden und so zu gewöhnen an unser Alltagsleben und vergessen, was wir schon mit Jesus erlebt haben? Philipper 4, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Petrus musste Jesus kennenlernen. Aber als Petrus zu Jesus gekommen ist, bei seiner ersten Begegnung, da hat Jesus zu ihm gesagt, wer er ist. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Johannes 1, Vers 42. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus oder Fels. Jesus kennt uns, kennt mich durch und durch. Und das darf uns doch einen inneren Frieden schenken, dass da jemand ist, der uns wirklich kennt, so wie wir sind und wie er uns kennengelernt hat. Jesaja 43, doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Gottes Zusagen. Überall begegnen sie uns, dass wir Gottes Kinder sind. Das lässt er uns immer wieder spüren und er zeigt es uns in seinem Wort. Aber das müssen wir kennen, sonst können wir uns nicht erinnern. Dann erinnern wir uns an das Falsche, das, was uns in unserem Alltag einfach immer wieder runterzieht. Denn dessen Jesus göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Hebräer 13, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und egal, wie es in uns gerade aussieht, wie es um uns her aussieht, der Herr Jesus will bei dir und bei mir sein, mittendrin in diesem Geschehen, in diesen Unsicherheiten, in diesen unwirklichen Gedanken, in dieser Not, damit wir das Leben führen können, das sich wirklich lohnt. Deswegen dieses Bild von diesem Pflänzchen in einer trockenen Gegend, das so tief verwurzelt ist, dessen Wurzeln so tief sind, dass sie noch was von dem Grundwasser dort mitbekommen. Und deswegen, auch wenn die Oberfläche so trostlos und grau ist, Nahrung ziehen kann, um zu wachsen. So tief verwurzelt möchte Gott, dass wir in Jesus sind und dass wir dadurch wachsen und Frucht bringen. Es gibt so einen Spruch, das heißt es, wessen Geistes Kind du bist. Das meint, welche Art das Denken von jemandem ist oder was für eine Gesinnung er in Wirklichkeit hat, wie jemand eingestellt ist. An den Äußerungen, an dem Verhalten wird man das erkennen. Und deswegen kommen wir nochmal die Verse zurück, dass wir durch unser Leben, durch die Art und Weise, wie wir mit den Umständen des Lebens umgehen, zeigen, wessen Geistes Kinder wir sind. Und möge es Gottes Geist sein, der da zum Ausdruck kommt. Erinnere dich, wer du bist, und dann erkenne die Notwendigkeit, Jesus immer besser kennenzulernen. Wie? Wie kann ich Jesus besser kennenlernen? Ist uns nicht unbekannt. Bete dafür, lies die Bibel und wage Schritte mit ihm. An dieser Stelle möchte ich schließen und würde gerne mit uns zusammen noch beten, und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist, um zu zeigen, dass es Menschen möglich ist, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Nicht aus uns heraus, nicht aus eigener Kraft, sondern mit deiner Hilfe und mit Gottes Geist. Und darum möchten wir dich bitten, dass du uns damit füllst, dass wir die Notwendigkeit erkennen und uns darum bemühen, in deine Gegenwart zu treten und von dir zu lernen und uns zu erinnern, wo du uns herausgeholt hast. Wir befehlen uns dir an, bitten dich um deinen Segen, vor allen Dingen für die, die in Not sind, gerade für die Familie Hack, dass du ihnen zur Seite stehst. Ja, wir können das nicht verstehen, aber du bist groß. Wir befehlen sie dir an. Amen. Amen.